Ich darf wieder mal hier predigen, finde ich sehr schön. Ich bin Laienprediger, also ich bin nicht Standardangestellter Pastor hier. Ich darf so ein, zwei Mal im Jahr meine Gedanken weitergeben, Themen, die mich bewegen, die mich beschäftigen. Und ich bin ja verheiratet, habe also auch Schwiegereltern, zum Glück, die gibt es noch. Die wohnen so, man könnte sagen, Mitteldeutschland, Koblenzer Ecke, Mittelrheintal. Ist eine sehr wilde Gegend, sehr spannende Gegend, sehr gebirgig. Hat so wundervolle Flussschleifen unten vom Rhein und dann geht es so ein bisschen flach an die Seite und dann geht es auf einmal ziemlich steil den Berg hoch. Hat unheimlich schöne, so wilde Eichenwälder. Ja, so kein Nutzwald, sondern wirklich alles kunterbunt durcheinander, so ein bisschen urwaldmäßig. Und hat auch eine ganze Reihe von Wildtieren da. Ist einfach eine unheimlich schöne Gegend. Ich habe da wahnsinnig Freude dran. Ich bin so ein bisschen, ja, man könnte sagen, Naturromantiker. Ich habe versucht, ein schönes Bild zu finden. Ist gar nicht so einfach. Weil die Leute sich vor allem auf die Aussicht fokussieren und man sieht gar nicht so richtig, wie die Landschaft eigentlich ist. Aber ich habe einfach Freude dran, in so Gegenden dann zum Beispiel mal früh morgens unterwegs zu sein, Morgennebel, man sieht vielleicht ein Reh oder ein Wildschwein oder ein Fuchs. Und das ist einfach was, das gibt mir unheimlich viel. Jetzt habe ich ja zwei Kinder, zwei Jungs. Und mir liegt es einfach am Herzen, denen diese Freude weiterzugeben. Was ich also probiert habe, so vor 2 Jahren, 3 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie lange her, ist, dass ich dachte, so jetzt sind die langsam alt genug, ich schnapp mir mal den Älteren, den Florian, und versuche den zu motivieren, mit mir mal morgens früh aufzustehen und dann raus in den Wald, hoch auf eben diese Anhöhe, das Bärenbrückchen da, und einen Sonnenaufgang anzuschauen. Und er hat sich so ein bisschen gesperrt und wollte nicht so richtig und irgendwann hat er sich überzeugen lassen und dann sind wir also morgens um 5:30, um 6 los, wo die Sonne noch nicht aufgegangen war und es hat genieselt. Und es war sowieso bedeckt und es war kalt und es war ein bisschen windig. Wir sind da hochgelaufen, es ist ungefähr eine halbe Stunde Weg. Wir haben keine Wildtiere gesehen. Wir waren oben auf dem Aussichtspunkt, wir haben den Sonnenaufgang nicht gesehen. Und dann sind wir wieder runter, weil er ja Hunger hatte und wer musste Frühstück kriegen. Und mir war klar, ich habe ihm jetzt nicht die Freude an Naturerfahrungen vermitteln können. Und sehr drauf habe ich es nochmal probiert und habe gesagt, komm Flo, diesmal klappt es bestimmt, Wetterbericht angeguckt natürlich und so weiter. Am nächsten Morgen wieder aufgestanden, wieder zusammen losgestiefelt. Ich glaube, wir haben einen Reh gesehen, keinen Sonnenaufgang, es war wieder kalt. Der war beide Male so maßlos enttäuscht. Ich meine, wenn Florian kennt, ja, manchmal hat er so Tendenzen mit Frusttoleranz und so. Der hat mir den ganzen Heimweg die Ohren voll geheult, wie furchtbar das jetzt war und wie schlimm das ist und wie blöd das ist, dass wir keine Tiere gesehen haben und keinen Sonnenaufgang. Und war echt anstrengend. Ich habe dann auch das Gefühl gehabt, ich habe mein Pulver ziemlich verschossen, so dass mit, guck mal, morgens aufstehen und Sonnenaufgang, das ist nicht mehr so das Thema. Womit ich ihn ködern kann. Und diese Woche waren wir wieder bei ihnen zu Besuch. Der Flo ist ja jetzt schon ein bisschen älter geworden. Wir haben mittlerweile ein paar sehr schöne Wanderungen im Tessin machen können, auch morgens. Und auf einmal kommt der zu mir und sagt, Papa, können wir morgen früh aufstehen und wieder hoch aufs Bärenbrückchen, Sonnenaufgang angucken? Und ich bin ja schier geplatzt. Also ich fand das so cool, dass er zu mir kommt und von sich aus diese Idee bringt. Und am nächsten Morgen haben wir beide verpennt. Lustiger als beide. Er verpennt nie, er ist immer früh wach. Diesmal hat er verpennt. Wir sind erst los, als die Sonne schon aufgegangen war. Es war kalt, es war grau, es war wolkig. Er hat gequasselt ohne Ende. Wir sind nicht mal aufs Bärenbrückchen, wir sind auf irgend so ein kleines Plateau mit Steinbruch. Und er hat erzählt und erzählt und erzählt und war total begeistert und hat da Steinchen gekloppt. Und wir haben den Vögeln zugehört. Also wer noch nie so früh im Wald war, ich kann es empfehlen. Also man kann sich nicht vorstellen, wie laut Vögel sind. Es ist unglaublich, es ist faszinierend. Ja, und dann sind wir wieder heim, ohne Sonnenaufgang. Und am nächsten Morgen bin ich absurderweise um 5:30 wach und sehe den Flo vorbeistapfen, wie er aufs Klo geht und flüstere ihm zu, du Flo, sollen wir es heute nochmal probieren? Oh ja, oh ja, oh ja. Gleich Feuer und Flammen, sind wir wieder los, sind diesmal wirklich aufs Bärenbrückchen, haben wirklich einen Reh gesehen, haben auch wirklich nicht den Sonnenaufgang sehen, aber ein paar rote Wolken, immerhin. Und wieder die ganze Zeit erzählt und begeistert und ganz, ganz spannend. Ich habe ein paar Mal gesagt, du Flo, also wenn wir Rehe sehen wollen, dann wäre es wichtig, dass wir ruhig sind, dass wir leise sind. Ich habe das so 2-3 Mal probiert, das hat so ein paar Sekunden gehalten, dann war es wieder fertig. Und dann habe ich gedacht, gut, ist jetzt gerade nicht wichtig. Aber es war einfach unglaublich schön. Und ich meine, ich habe das jetzt sehr verkürzt erzählt. Ihr dürft euch da ganz viel dazu denken. Ich bin kein perfekter Papa. Ja? Ich habe nicht alles richtig gemacht. Manchmal war ich vielleicht auch ein bisschen grummelig zwischendrin oder habe nicht so gut mit Florians Frustration umgehen können. Das ist für die Predigt jetzt nicht so wichtig. Was wichtig ist, ich möchte Ihnen ja solche Sachen vermitteln. Ich möchte nicht, dass Sie nachher genau das Gleiche denken wie ich über so ein Thema. Ich möchte nicht, dass Sie Klone von mir werden. Aber wenn ich Freude an was habe, dann möchte ich Ihnen diese Freude vermitteln. Und manchmal geht das nicht über Erklären. Es gibt Sachen, die entziehen sich einfach so dem Rationalen. Meine beiden Jungs sind beide recht verstandesmäßig unterwegs. Es gibt Sachen, die muss man einfach erfahren haben. Wenn man die nie erfahren hat, dann hat man auch nie die Motivation, das mal selber zu probieren. Manchmal braucht es einen Schubser. Und ich versuche Ihnen immer wieder in verschiedenen Bereichen diesen Schubser zu geben. Ja, mal zu gucken, hey, hast du Freude am Zeichnen, hast du Freude am Musikmachen, hast du Freude eben an Natur, hast du Freude an Sport? Ihnen quasi die Möglichkeit zu geben, Sachen mal auszuprobieren. Und ich versuche das so zu machen, dass ich Ihnen das 1-2 Mal dringend nahelege. Also Sie dürfen auch einfach manchmal komplett Nein sagen, dann denke ich mir, gut, geht nicht alles. Aber Sie müssen es mal ausprobiert haben. Das ist grundsätzlich so das Prinzip. Sie dürfen nicht einfach unbegründet sagen, finde ich doof. Sie müssen es mal ausprobiert haben und dann können Sie sagen, finde ich doof. Ich habe so ein paar Bereiche, wo ich Ausnahmen mache. Giftpilze, halluzinogene Drogen. Aber der Rest, finde ich, müssen Sie eigentlich mal ausprobiert haben. Und mir ist dann, nachdem wir das gemacht haben, aufgefallen, wie extrem die Parallelen sind zum Leben als Christ. Stellt euch vor, ihr seid der Florian und der Vater ist halt nicht ich, der Vater ist Gott. Das ist ziemlich ähnlich. Auch Gott schubst uns immer wieder mal in Bereiche rein, wo er sagt, hey, da müsstest du vielleicht wachsen, da gibt es vielleicht eine Herausforderung, die ich dir mitgeben möchte. Aber es gibt einen wichtigen großen Unterschied und das ist, ich kann Florian nicht begaben. Ich kann nichts in ihn reinlegen. Der ist, wie er ist. Der ist natürlich ein Kind von mir. Der hat viel von mir mitgegeben, gekriegt, aber automatisch. Ich habe das nicht bewusst gemacht. Gott begabt uns ja. Der schickt uns Geistesgaben. Und ich habe mal ganz viel Text mit ganz vielen Bibelstellen mitgebracht. Ich werde nicht alles vorlesen, sonst werden wir nicht fertig. Aber die wichtigsten Punkte möchte ich mal kurz vorlesen. Hier schreibt der Paulus zum Beispiel an die Korinther. Es gibt unterschiedliche Dienste, aber die kommen alle vom selben Herrn, die kommen alle von Jesus. Die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, offenbar hat er das so ein bisschen unterschieden, aber es ist derselbe Gott. Und jedem wird diese Gabe, werden diese Dienste zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und dann zählt er auf, was es alles gibt. Und das Spannende ist, wir haben verschiedene Aufzählungen, ich bringe gleich noch eine andere, und die sind nicht deckungsgleich. Also offenbar war auch Paulus damals nicht unbedingt sofort klar, das ist das Set an abgeschlossenen Geistesgaben, die es geben kann, und es ist fertig. Wir sehen in der frühen Kirchengeschichte auch, dass es andere Geistesgaben gegeben hat, die werden in der Bibel gar nicht erwähnt. Also offenbar ist keine von diesen Aufzählungen abschließend. Aber was wir zum Beispiel sehen, ist, dass es diese sogenannten magischen, also nicht sogenannten, ich nenne die magische Geistesgaben gibt, also sowas wie Zungenrede, wie Heilung, sowas offensichtlich Übernatürliches. Und dann haben wir aber auch die anderen Gaben. Das sind, man könnte es die pragmatischen Gaben nennen, sowas wie Leitung, wie Hirtendienst, wie Lehre, wo wir jetzt manchmal vielleicht auch Schwierigkeiten haben zu unterscheiden, ist das jetzt eine Gabe, eine Geistesgabe oder ist das einfach, der ist halt so ein bisschen menschlich lehrbegabt. Ja? Schreibt es nicht nur den Korinthern, er schreibt es auch, also den Korinthern sagt er dann noch, passt auf, ihr müsst nicht alle die eine Gabe haben, die ihr gerade toll findet. Bei den Korinthern war es offenbar Zungenrede, ja, da hat er ziemlich viel drüber geschrieben. Er schreibt hier aber auch, es müssen nicht alle Apostel sein, es müssen nicht alle Lehrer sein, es müssen nicht alle Propheten sein. Jeder soll das machen, was der Gemeinde am meisten nützt und womit Gott ihn begabt hat. Wie gesagt, den Römern schreibt das auch nochmal, da ist die Aufzählung ein bisschen anders. Da geht er auch mehr auf den Fokus hin, wenn jemand eine Gabe hat, soll er sie verantwortungsbewusst einsetzen. Dann soll er gucken, wie es Sinn macht, dass man diese Gabe einsetzt. Oh, sorry. Kannst eins zurückgehen? Da war ich an. Ah, ich habe doch auch einen Zurück-Button. Wunderbar, danke. Genau. Also großes Thema in der Urgemeinde. Wir sehen auch beim Pfingstwunder, dass der Heilige Geist auf die Christen kommt. Und dann haben die plötzlich Geistesgaben. Ja? Dann geht es einfach ab. Dann geht es kunterbunt durcheinander. Die reden in verschiedenen Sprachen. Die Leute haben erst das Gefühl, sie sind betrunken. Der Petrus stellt das dann richtig. Ist ein großes Thema. Gibt auch schon ganz, ganz viele Predigten zu dem Thema. Was mir aufgefallen ist bei den Predigten, die ich gehört habe, war, es wird ein Bereich so ein bisschen ausgespart oder in einem ganz anderen Predigtkomplex behandelt. Und das ist die Einheit der Christen in diesen Geistesgaben, in diesen Gnadengaben drin. Das ist ein Thema, das behandelt der Paulus direkt angrenzend in den Briefen. Also er geht direkt von dem Thema Geistesgaben über zu Einheit aller Christen im Leib Christi. Und dann geht er wieder zurück auf Geistesgaben. Also es ist untrennbar miteinander verbunden. Und ich finde, das ist noch ein recht wichtiger Aspekt. Weil wenn wir uns die Geistesgaben angucken, die gesamte Liste, die wir in der Bibel finden, dann gibt es genau eine, die nicht auf Gemeinschaft explizit ausgerichtet ist. Zungenrede. Interessanterweise ist genau das die Geistesgabe, die offenbar bei den Korinthern dann völlig überbetont wurde. Und ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, Zungenrede heißt, ich bin direkt mit Jesus am Reden. Ich merke, der Heilige Geist lobt durch mich Jesus in einer Sprache, die ich selber gar nicht beherrsche. Und ich bin ganz eng in der Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube, das kann fast so ein bisschen süchtig machen. Und dass man das vielleicht überbetont, kann ich nachvollziehen. Aber wir haben ganz, ganz viele andere Geistesgaben beschrieben, die haben alle den Gemeinschaftsaspekt hinten dran. Wenn ich lehre, muss ich jemanden haben, den ich lehren kann. Wenn ich heile, muss da jemand sein, den ich heilen kann. Klar, wir sehen im Neuen Testament auch, dass manchmal Nichtchristen geheilt werden. Das ist immer eine beliebte Möglichkeit, um dann so ein Sprungbrett zu haben für eine Predigt und dann werden Leute zu Christen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger anderer Aspekt. Diese Gnadengaben, die haben zwei explizite Ziele. Das eine Ziel ist, die Gemeinde aufbauen, Gemeinde unterstützen. Das andere Ziel ist, Jesus verherrlichen. Und ich finde es noch ein spannendes Konzept, wie Jesus da seine Gemeinde offenbar sich vorgestellt hat. Nicht jeder hat alle Gaben oder einer, der vorne steht, hat alle Gaben und alle anderen hängen an dem dran, sondern Paulus schreibt es explizit, jeder Christ, jeder, der den Heiligen Geist hat, hat mindestens mal eine Geistesgabe, so verstehe ich den Bibeltext zumindest. Aber keiner ist vollständig in dem Sinn. Keiner steht für sich allein. Keiner kann allein Christ sein, ohne die Restgemeinde außenrum. Wo es jemanden gibt, der Freude dran hat, die Bibel zu lesen und sie gut erklären kann, gibt es immer auch jemanden, der total Mühe damit hat, die Bibel zu lesen und jemanden braucht, der sie ihm erklärt. Wo es jemanden gibt, der predigtbegabt ist, gibt es immer auch eine ganze Reihe von Leuten, die sind total froh, wenn sie selber eine Predigt hören können und sie nicht halten müssen. Oder sich selber auch diese geistlichen Inhalte erarbeiten, die bei einer Predigt rüberkommen. All diese Geistesgaben sind total darauf ausgerichtet, dass Gemeinde so ein Bündel aus unvollkommenen Christen ist. Und jeder trägt was dazu bei und jeder profitiert davon. Und ich finde das ein total cooles Konzept, weil es auch irgendwo durch die Unvollkommenheit vom Einzelnen darauf hinweist, dass Gott dahinter steht, dass Gott das Ganze zusammenhält. Und wenn wir uns das überlegen, wie fragil das Ganze ist, menschlich gesehen kann so eine Gemeinde eigentlich nicht dauerhaft funktionieren. Irgendwann bröselt die auseinander. Eine Geistesgabe bedeutet nicht, dass ich unfehlbar bin, dass ich keinen Fehler mehr machen kann. Ich kann hier vorne stehen, eine Predigt halten und da ist Quatsch drin. Ja. Keiner von euch kann meine Predigt einfach nehmen und sagen, da hat Gott gesprochen und das ist unfehlbar. Bin ich nicht. Ja, kann passieren, dass da Quatsch drin steht. Und das in so einer, ich sag mal, unvollkommenen und fragilen Gruppe muss eigentlich dazu führen, dass die irgendwann auseinanderbricht. Das kann eigentlich nur dann dauerhaft klappen, wenn jemand wie so ein großes Gumminetz drum spannt und sagt, ihr bleibt aber bitte trotzdem zusammen, weil ich euch zusammen haben will. Und das macht Gott. Und wir sehen bei der Aufzählung von Geistesgaben, manchmal macht er das auch durch uns. Wie gesagt, es gibt nicht nur die spannenden, aufregenden Geistesgaben, es gibt auch so Lehre. Es gibt Leitung. Leitung wird ganz explizit als Geistesgabe genannt. Das heißt, der simple Dienst, ich bin Vorsteher von einem kleinen Grüppchen und mein Job ist einfach nur zu schauen, dass dieses Grüppchen seine Begabungen ausüben kann. Das ist eine eigenständige, von Gott geschenkte Gabe. Gott möchte kein Chaos, Gott möchte keinen wild durcheinander wuselnden Haufen, wo alle durcheinander reden. Paulus spricht das ja einmal explizit im Korintherbrief an, dass er sagt, schaut, dass das nicht passiert, das ist viel zu viel durcheinander. Interessanterweise bringt das Argument, das wirkt komisch auf Außenstehende. Was sollen die denn denken? Und ich finde das noch cool, dass das so einen pragmatischen Touch hat. Ich finde, wenn man über die Geistesgaben liest, es hat einen starken Anstrich von, das ist halt so das Handwerkszeug von der Gemeinde, das ist das, was es hier braucht. Es hat gar nicht so dieses pfingstlerisch-schwärmerische, überbordende, gefühlsbetonte, was wir heute mit Geistesgaben oft verbinden. Geistesgaben sind das Handwerkszeug in der Gemeinde. Und die andere Tendenz in die andere Richtung kennen wir auch, dass man merkt, dieses Überbordende, dieses Unkontrollierbare vom Heiligen Geist, dass er weht, wo er will, das behagt uns nicht. Wir bauen uns Ordnungen in die Gemeinde, die das ausbremsen, die das dämpfen. Das ist meistens sogar eher das, was ich bei uns jetzt hier im, sagen wir, deutschsprachigen Kulturkreis beobachte, dass die Gemeinden überstrukturiert sind, überkontrolliert, dass nur bestimmte Arten von Geistwirkung toleriert oder akzeptiert sind und da tut sich der Heilige Geist dann schwer damit. Da läuft man dann eher so in die Richtung Vereinsdenken. Da ist man irgendwann nicht mehr Kirche, da ist man Kegelclub Plus, sage ich mal. Da ist man schön sortiert, geordnet unterwegs. Leitungsaufgaben gehen immer genau an den, der schon immer geleitet hat, weil Risikominimierung, der weiß, wie es geht. Lieber nicht irgendwo was ausprobieren, lieber nicht irgendwo Fehler zulassen, lieber alles schön, geordnet, brav, geradeaus. Und das Interessante ist, es funktioniert erstaunlich lang. Ich habe das Gefühl, die Geistesgaben sind Gottes Art, eine Gemeinde langfristig in einer guten, wachsenden Art und Weise unterwegs zu halten. Wir können Christen sein ohne Geistesgaben. Wir finden in der Apostelgeschichte sogar eine Stelle, wo eine ganze Gemeinde getauft wird, aber den Heiligen Geist nicht kriegt. Die sind trotzdem Christen. Denen fehlt nur was ganz Essentielles. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir merken, dass Geistesgaben bei uns wenig präsent sind, dann verarmt unsere Gemeinde. Aber sie stirbt nicht sofort. Sie verarmt einfach kontinuierlich. Das, was Gott reingegeben hat, durch immer wieder neue Bekehrungen vielleicht, durch Erlebnisse, durch die wenigen Leute, die den Heiligen Geist einfach fließen lassen, die vielleicht auch dann so ein bisschen am Rand stehen und beäugt werden, das dünnt sich im Laufe der Zeit immer weiter aus. Wir Menschen können das super kompensieren mit Organisation, mit technischem Können, mit, sag ich mal, im Beispiel von der Predigt, vielleicht auch Rhetorik. Wir können das eine ganze Zeit lang abpuffern. Und ich denke, das ist irgendwo auch eine Gnade von Gott, dass so eine Gemeinde dann nicht sofort einfach auseinanderbricht, sondern dass die Zeit kriegt, zu merken, uns fehlt da irgendwas. Aber letztlich ist es so, wenn der Heilige Geist bei uns nicht wirkt, wenn wir diese Gaben nicht haben und üben, dann fehlt uns was, dann verarmen wir im Laufe der Zeit. Ich meine, diese Tendenzen, die wir sehen, dass wir entweder ins totale Chaos oder in die totale Struktur abgleiten, das ist nicht neu. Beides haben wir im Neuen Testament schon, wo der Paulus den Gemeinden die verschiedenen Briefe schreibt und sagt, passt auf, ich sehe bei euch das und das, ihr müsst mehr in die Richtung, den anderen schreibt er, ihr müsst mehr in die Richtung. Das ist menschlich. Das wird auch uns immer wieder passieren. Wir werden nie die perfekte Gemeinde sein. Wir werden nie die perfekte Balance haben aus Individualismus und Gemeinschaftssinn oder aus Bibelwissen und Heiliger Geist wirken lassen. Und wir sind Menschen. Das ist für mich das Unbegreifliche, dass Gemeinde trotzdem funktioniert, obwohl wir Menschen sind. Dass die nicht einfach irgendwann crasht. Aber ich denke, das ist wichtig im Kopf zu behalten. Wenn wir unsere Geistesgaben nicht kennen und ausüben, dann driften wir in diesen Kegelclub Plus rein. Dann fehlt uns das, was uns eigentlich lebendig macht als Christen. Und wir sind nur als Gruppe, nur als Gemeinde, als Christen wirklich lebendig. Es gab Christen, die haben sich komplett aus der Gemeinschaft zurückgezogen, die sind Eremiten geworden. Das war immer ein verzweifelter Protestakt. Das war nie die Idee, dass so das ideale Christentum aussieht. Das war immer ein Protestakt gegen eine zu oberflächlich, zu flach gewordene christliche Gemeinde, wo sie ursprünglich drin waren. Ich habe gesagt, wir müssen Geistesgaben üben. Ich kenne die Sichtweise, dass man, wenn man eine Geistesgabe kriegt, die dann einfach hat. Mit meinen Geistesgaben ist das nicht so. Ich denke, ich bin begabt mit Predigt, ich denke, ich bin begabt mit Lehre. Das heißt nicht, dass in dem Moment, wo ich das gemerkt habe, sofort alles da war. Speziell Predigt. Ich bin seit 25 Jahren am Lernen. Und ich bin immer noch lang nicht fertig. Eine Geistesgabe heißt nur, dass ich eine grundsätzliche Beauftragung, eine grundsätzliche Befähigung von Jesus gekriegt habe. Das heißt nicht, dass ich da drin sofort perfekt bin. Das heißt auch gar nicht, dass ich von Anfang an weiß, was das jetzt eigentlich für eine Ausprägung hat. Ja. Und wenn ich mir überlege, wenn ich wieder zurückgehe zu der Geschichte mit Florian am Anfang, wenn ich einfach zu ihm hingegangen wäre und gesagt hätte, Flo, wir gehen in den Wald, wir erleben die Natur, bist du 100% dabei und hast schon Freude an der Natur, sonst bleib daheim. Das hätte nicht funktioniert. Dann hätte der Flo gesagt, nö, habe ich nicht. Fertig. Und dann wäre das Thema gegessen gewesen. Aber wenn ich ihm die Möglichkeit gebe, über ein oder mehrere Versuche, das mal zu lernen, mindestens mal diese initiale Erfahrung zu machen und dann selber zu entscheiden, mache ich daran weiter? War das gut? Hat sich das gut angefühlt? Macht das Sinn? Ist es richtig? Dann kriege ich eine nachhaltige Entwicklung hin zu mehr Heiligem Geist in meiner Gemeinde oder in seinem Fall zu mehr Natur im Leben. Und ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie das wäre bei uns in der Gemeinde. Weil ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen in so einer Art Heiliggeist-Koma oder Tiefschlaf. Ich meine, wenn ich mir das angucke, die Gruppe hier. Und jetzt gucke ich mir an, wie war das in der Urgemeinde, wo der Heilige Geist ja am Arbeiten war. Wir müssten ungefähr, keine Ahnung, 20 Propheten haben, wir müssten 15 Heiler haben, wir müssten mindestens 25 Leute haben, die mit Leitung oder mit Hirtendienst begabt sind. Wir müssten eine ganze Reihe von überbegabten Musikern haben. Wir müssten sicher auch also 10, 15 Prediger haben, denke ich mir. Und das ist jetzt nur unter der Annahme, dass jeder eine Geistesgabe hat. Es gibt ja Leute, die haben mehrere. Und ich habe das Gefühl, verglichen damit sind wir relativ dünn unterwegs. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass Jesus uns einteilt in Christen erster Klasse und Christen dritter Klasse. Und die erste Klasse, das sind die, die kriegen ganz viele Begabungen, die stehen hier vorne, die dürfen predigen. Und irgendwie mag Jesus die lieber. Und die anderen Christen, das sind die, die hören halt zu, die kommen halt in die Gemeinde. Und für die ist das so holzklassemäßig. Ich glaube, ein Christ, der so wirkt, als wäre er ein erster Klasse Christ, ist einfach einer, dem Gott den Thron in die Holzklasse gestellt hat. Das heißt aber nicht, dass kein anderer in der Holzklasse einen Thron haben darf. Ich glaube, es liegt ganz, ganz viel daran, hat man diese Erfahrung mal gemacht oder ist man quasi stehen geblieben an einem bestimmten Punkt, wo man sich sagt, jetzt habe ich die Errettung, jetzt bin ich mit Jesus unterwegs und ich habe gar nie gemerkt, ich habe gar nie gefühlt, erlebt, dass es da noch eine andere Ebene dahinter gibt. Dass dieses Gefühl, dass ich zum Beispiel manchen Leuten einfach sagen möchte, was Gottes Wille für sie ist oder dass ich bei ganz vielen Themen den Drang habe, vorne zu stehen und Gottes Wort auszulegen, dass das mehr sein könnte als nur so ein gelegentlicher Stupfer und dass das vielleicht meine persönliche gezielte Begabung von Jesus für mich ist, dass die Gemeinde da einen Platz hat, wo ich hinpasse mit dieser Begabung. Und ich stelle mir das spannend vor, ja, wenn wir durch die Gemeinde gehen und gucken, oh, der hat jetzt schon ein paar Mal Leuten helfen können, wenn die krank waren. Vielleicht hat er die Gabe der Heilung. Lass uns das mal ausprobieren. Muss nicht klappen. Wenn allen klar ist, heilen tut sowieso Jesus und nicht der, der mit Heilung begabt ist, nimmt das unglaublich viel Druck weg und erlaubt uns, Sachen auszuprobieren. Und einfach mal zu sagen, komm, ich leg dir die Hand auf im Namen Jesu, sei geheilt. Und dann passiert vielleicht nichts. Und dann fühle ich mich echt komisch und auch so ein bisschen peinlich. Aber danach weiß ich's. Heilung ist jedenfalls mal nicht meine Begabung. Ich habe das ein paar Mal gemacht mit Evangelisieren. Ist nicht meine Begabung. Hat mir Gott sogar ein paar Mal, habe ich das Gefühl, sehr explizit gesagt. Ich habe es immer wieder mal probiert, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass du als Christ nicht von Jesus weitererzählst. Und irgendwann habe ich gedacht, doch, wahrscheinlich kann das sein. Wahrscheinlich hat Gott mich zu was anderem begabt. Es gibt einen speziellen Aspekt bei den Geistesgaben, den möchte ich noch kurz ansprechen, und zwar ist das bei der Leitung. Ich habe vorhin gesagt, es gibt nur eine Geistesgabe, die nicht auf Gemeinschaft ausgerichtet ist. Ich habe das Gefühl, Leitung ist die eine Geistesgabe, die Gemeinschaft zwingend braucht, und zwar eine strukturierte Gemeinschaft. Sag mal, wenn ich in einem formlosen Haufen unterwegs bin, dann sehe ich sehr schnell, dass sich Leitungsfiguren rausbilden. Dass der eine oder andere automatisch einen Ton angibt und dann gruppieren sich die Leute um ihn rum. Ein Leiter hat im Grunde genommen nur zwei Kennzeichen. Er sammelt Leute um sich, die ihm nachfolgen, und er kriegt damit auch was gewummt. Mehr braucht es für einen Leiter, sage ich mal, nicht, um zu erkennen, dass es einer ist. Aber um Leitung gesund aufzubauen und zu lernen, brauche ich eine Struktur, wo schon Leiter drin sind. Dann kann ich aber nicht einfach als Leiter sagen, jetzt fange ich auch mal an zu leiten. Die meisten Leute haben dann ja schon wen, der ihnen sagt, was Sache ist. Und da braucht es eine gesunde Struktur, die wir interessanterweise auch in der Bibel finden, nämlich wo Jethro, also der Schwiegervater von Mose, ihm vorschlägt, mach doch Unterstrukturen. Ich finde das ein recht cooles Konzept. Er sagt im Grunde genommen einfach, Mose, du musst nicht alles selber machen, du bist total überlastet. Pack doch mal Leute unter dich, die haben dann so 10 unter sich, und über denen sind welche, die haben 10 von denen unter sich. Ich kriege die genauen Zahlen nicht zusammen, aber im Grunde genommen ein Konzept, das funktioniert damals genauso gut wie heute. Das ist wie so eine kleine Schablone. Wenn ich merke, meine Leiter sind überlastet, zack, mach eine Zwischenstruktur rein. Und dann habe ich nur noch, in Anführungszeichen, das Problem, ich muss die Leute finden in der Gemeinde, die leitungsbegabt sind. Das ist gar kein so kleines Problem. Wie gesagt, viele wissen gar nicht, dass das eine Begabung ist. Aber ich finde das cool, dass die Bibel da so ein total pragmatisches Konzept anbietet, wie man mit diesem Problem umgehen kann. Ich möchte nochmal auf die Geschichte am Anfang zurückkommen. Ich habe gesagt, wir haben nicht so wahnsinnig viel Erfolg damit gehabt, Naturerlebnisse zu haben. Zumindest keine positiven. Mir war klar, der Flo muss irgendwann auch lernen, dass Natur unverfügbar ist. Aber das wollte ich ihm jetzt nicht gerade so in den ersten paar Ausflügen vermitteln. Jetzt hat er es halt trotzdem mitgekriegt. Interessant finde ich, dass er trotzdem zu einem wirklich begeisterten Draußenkind geworden ist. Was ich aber noch interessanter gefunden habe, und das ist mir diese Woche aufgefallen, bei unseren beiden Ausflügen, jetzt bei meinen Schwiegereltern, war dem völlig egal, ob wir einen Sonnenaufgang oder Rehe oder sowas sehen. Der wollte mit mir zusammen diese Ausflüge machen. Und es war schon wichtig, dass es was ist, was uns beiden Freude macht, wo wir beide Kraft kriegen. Aber wichtiger war ihm, dass er einfach mit mir zusammen unterwegs sein kann. Und wie gesagt, der hat gequasselt wie ein Wasserfall. Der hat die Zeit so dermaßen genossen, diese Dreiviertelstunde, die wir da einfach in der Kälte und in der Dunkelheit und in der Feuchtigkeit durch den Wald gestapft sind. Und ich denke, mit den Geistesgaben ist es genauso. Wenn wir uns Jeremia in der Bibel anschauen, der kann doch nicht sein ganzes Leben lang Gerichtsbotschaften ans Volk Israel weitergeben, ohne auszubrennen, wenn er dabei nicht immer wieder diese ganz enge, tiefe Verbundenheit mit Gott spürt. Und ich merke das bei mir, wenn ich eine Predigt vorbereite, egal wie viel Kampf das ist und egal wie viel Zeit ich da auch manchmal reinstecken muss, da ist diese Gemeinschaft mit Jesus, die einfach ein Teil von dieser Begabung ist. Das ist nicht nur mach was in der Gemeinde, das ist mach mit mir zusammen was in der Gemeinde. Oder auch wenn der Revive mich anfragt, kannst du mal einen Vortrag halten zu einem Bibelthema? Das sind Momente, da sage ich, ja klar, ich schiebe alles, ich sage Ferien ab, komm, lass mich das machen, ja, weil ich weiß, das sind Momente, A, profitieren die davon, aber B, ich profitiere da auch von. Ich habe dabei Gemeinschaft mit Gott in der Tiefe, wie ich sie selten zum Beispiel in der stillen Zeit erlebe. Und ich glaube, das ist der eigentliche Knackpunkt hinter den Geistesgaben. Es geht nicht darum, nur die Gemeinde am Laufen zu halten, einfach nur das Rad immer weiter drehen. Es geht darum, dass wir alle dabei gleichzeitig tiefer in die Beziehung zu Jesus reinwachsen. dass jeder irgendwo seinen Platz im großen Puzzlespiel findet und merkt, da bin ich das Goldstück, da will Jesus mich haben, das ist meine Aufgabe, meine Berufung, da nutze ich der Gemeinde und habe selber auch noch ganz, ganz, ganz viel davon. Das ist das, wo ich euch motivieren möchte. Also Paulus hat es auch dem Timotheus schon mal geraten, das war ja so sein Schüler. Der hat ihm gesagt, pass auf, du hast eine Gnadengabe. Arbeite dran, fach die wieder an. Ich habe das Gefühl, du hast die ein bisschen ins Hintertreffen kommen lassen. Mach's, hab Mut dahinter. Da gehörst du hin, das ist dein Platz. Deswegen, vielleicht nehmt doch die Predigt einfach mal als diesen Stupser. Geht mit Jesus einfach mal ins Gebet und fragt, was ist eigentlich meine Begabung? Was ist meine Befähigung? Soll ich nur Sachen machen, die man auch in jedem Verein macht? Oder hast du irgendwas Spezielles? Oder ist das, was ich mache, was man auch in jedem Verein macht, genau meine Begabung? Bin ich vielleicht einfach der pragmatische Organisator mit deinem Heiligen Geist im Hintergrund? Und habe ich dadurch beim Organisieren spannende, überraschende, ungewöhnliche Ideen, die ein Problem viel besser lösen, als wir es bisher haben? Auch das gibt's. Wie gesagt, ich sehe das nicht als ein überemotionalisiertes Thema. Geht einfach mal ergebnisoffen ran und schaut, ob er da irgendwas für euch entdeckt.